Ich werde, wie schon angekündigt, heute nicht über einen bestimmten Bibeltext predigen, sondern über eine ganz bestimmte Person. Man nennt das Ganze im Fachbegriff dann Lebensbildpredigt. Aus allen Texten der Bibel, in denen etwas über diese Person berichtet wird, entsteht dann ein Bild. Und ich habe mir aus den unendlichen Möglichkeiten aus dem Neuen Testament eine Person ausgesucht. Und ich gebe es ja zu, die Suche hatte ein wenig auch mit eurer Predigtreihe über die Apostelgeschichte zu tun. Diese Person hat mich schon oft fasziniert. Ich meine Josef, genannt Barnabas, wie er in Apostelgeschichte 4, Vers 36 vorgestellt wird. Sein Name Bar-Navi bedeutet wörtlich übersetzt Sohn eines Propheten. Lukas übersetzt ihn mit Sohn des Trostes. Dieses Sohn des Trostes ist mit Sicherheit keine wörtliche Übersetzung, sondern bereits eine Charakterisierung, wo Lukas diesem Barnabas eine Charakterisierung gibt. Aber diese Charakterisierung wirft auch ein Bild auf das, was die Bibel unter Prophetie versteht. Prophetie ist eben nicht nur Zukunftsansage in der Bibel, das macht eigentlich weniger als 10% der Prophetie aus. Prophetie ist auch nicht nur Gerichtsankündigung, das ist maximal so 20-30%, sondern Prophetie in der Heiligen Schrift ist vor allem Heilsankündigung. Heilsankündigung und Trost. Und zwar mindestens 60-65% aller prophetischen Stellen sind Heilsankündigung und Trost. Sohn eines Propheten, Sohn des Trostes. Wir werden noch sehen, wie zutreffend dieser Name für Barnabas ist. Barnabas hatte von beidem etwas und das hat er beides in seiner Person vereinigt. Ich erwähne die biblischen Texte jeweils an der entsprechenden Stelle, an der ich was dazu sage. Alle Bibelstellen jetzt vorzulesen, würde viel zu lang dauern. Wer die entsprechenden Bibelstellen aber gern zu Hause nachlesen möchte, ich habe die alle auf einem Zettel aufgeführt und die Technik hat das freundlicherweise hinten ausgelegt und auch noch ein bisschen kopiert. Wer also diesen Zettel mit den Bibelstellen mit nach Hause nehmen möchte, hinten dürft ihr euch die mitnehmen. Barnabas, ein Missionar der ersten Stunde. Barnabas stammte aus einer jüdischen Familie, die normalerweise in Zypern ansässig war. Da er von Anfang an zur Gemeinde in Jerusalem gehörte, nimmt man an, dass er bzw. mindestens sein Vater etwas mit dem Tempeldienst zu tun hatte. Wahrscheinlich stammte er aus einer Priesterfamilie. Die Großfamilie, das wissen wir, hatte mindestens ein Haus in Jerusalem. Dieses Haus wurde von der Mutter seines Vetters Johannes Markus geführt. Und in diesem Haus hielt sich auch die erste Gemeinde auf, als Petrus im Gefängnis saß und sie alle für ihn gebetet haben. Ihr habt sicher in der Apostelgeschichte davon gelesen. Ich habe aus all diesen Bibeltexten 4 Merkmale gefunden, die mir für die Person des Barnabas wesentlich scheinen. Das erste Merkmal, Barnabas macht ganze Sache mit Jesus. Barnabas macht ganze Sache mit Jesus. Das heißt für ihn einmal, er gibt alles für Jesus hin. In Apostelgeschichte 4, Vers 37 lesen wir, dass er einen Acker verkauft. Und das Geld, das er dafür bekommt, legt er in die gemeinsame Kasse, so wie das damals üblich war. In der ersten Zeit in Jerusalem haben die Christen alles miteinander geteilt. Und das hing damit zusammen, dass Jesus gesagt hatte, siehe, ich komme bald. Und dieses bald haben die ersten Christen tatsächlich so verstanden, dass das in 4-6 Wochen oder ein paar Monaten ist. Niemand hat damit gerechnet, dass dieses bald nun inzwischen schon fast 2000 Jahre dauert. Und viele sind damals auch durch ihre Hingabe an Jesus und durch den Glauben an Jesus arbeitslos geworden. Viele waren im Bereich des Tempels tätig und haben durch das, dass sie Christen wurden, ihre Stelle verloren. Und so haben sie eine gemeinsame Kasse geführt und Barnabas hat alles, was er hatte, in diese gemeinsame Kasse gegeben. Christen, das lernen wir aus der Apostelgeschichte, rechnen zu allen Zeiten mit der unmittelbaren Wiederkunft Jesu. Und das hatte eben, wie ich es gerade gesagt habe, in Jerusalem dazu geführt, dass nur noch wenige einer geregelten Arbeit nachgingen. Alles, was man besaß, wurde verkauft und unter allen geteilt. Auf jeden Fall, Barnabas in seiner damaligen Situation hält nichts zurück. Er gibt alles für Jesus hin. Und das nicht nur in materieller Hinsicht, wie wir gleich sehen werden. Das Wichtigste für einen Missionar, und zwar hier in der Heimat oder irgendwo in Afrika, völlig egal wo, ist alles für Jesus hingeben. Unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, alle unsere Möglichkeiten. Wir kennen ja alles dieses Beispiel aus dem Sport. Wenn dann der Reporter die Leistung dieses Sportlers beschreibt und er sehr gut war, dann heißt es meistens, er hat alles gegeben. Und damit ist eben gemeint, dass dieser Sportler sich bis zur Erschöpfung verausgabt hat, um dieses Ziel zu erreichen, um das Spiel zu gewinnen, was auch immer. Jeder Sportler weiß, wenn ich nicht bereit bin, alles zu geben, dann kann ich nicht gewinnen. Und wenn dann doch mal eine Niederlage kommt, dann weiß ich aber, ich habe wenigstens alles getan, was in meiner Macht stand, um dieses Ziel zu erreichen. Und dasselbe gilt auf unterschiedlichen Ebenen auch für Christen. Wer nicht bereit ist, Jesus sein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, der ist ungeeignet für die Jüngerschaft und ungeeignet zur Mission. Barnabas gibt alles für Jesus hin. Und aus dieser Haltung folgt dann, Barnabas ist bereit zu gehen. Als der Heilige Geist ihn einige Jahre später während einer Gebets- und Fastenwoche in Antiochien darauf anspricht und ihn und Paulus zum Missionsdienst auswählt, geht Barnabas ganz selbstverständlich in die Mission. Keine Frage, kein Überlegen. Ich habe gehört, ihr habt erst eine Predigt darüber gehört. Wenn Gott ruft, dann folgt Barnabas. Er hört und geht. Viele Christen haben heute Probleme mit der Berufung durch Gott. Ich bin mir ganz sicher, aus meinem eigenen Leben und aus Erfahrungen von vielen Kollegen, dass die Berufung in der Regel nicht daran scheitert, dass Gott nicht rufen würde, sondern die Berufung scheitert in der Regel am schlechten Gehör der Christen. Gott ruft und er beruft. Die Frage ist, kannst du ihn hören? Und weiter gefragt, willst du ihn hören? Gott beruft nämlich nicht zuerst nach Afrika und auf die Philippinen oder nach Brasilien, sondern Gott beruft zuallererst nach Heidelberg, Dossenheim, Leimen oder Ilvesheim. Er beruft zum ganzen Einsatz unseres Lebens. Macht zu Jüngern alle Völker. Dieser Satz richtet sich an jeden Christen und da ist keiner ausgenommen. Und nur wer diesen Ruf in die unmittelbare Umgebung bereits gehört hat, und nur wer diesem Ruf in die unmittelbare Umgebung gehorcht, nur der kann und wird dann auch von Jesus weiterberufen. Wie und wohin, das ist immer Gottes Sache und das ist seine Führung. Aber wenn dir die Mission hier zu Hause zu schwer ist, dann kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dann ist sie im Ausland unmöglich. Und dabei gilt, Gott will uns nicht kaputt machen, sondern er geht langsam und behutsam mit uns um. Gott wird nie mit uns den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Und deshalb stell dich Gott ganz zur Verfügung. Barnabas macht ganze Sache mit Jesus. Er gibt alles für Jesus und er ist bereit zu gehen. Und das zweite Merkmal seines Wesens, Barnabas kann vergeben und vertrauen. Barnabas kann vergeben und vertrauen. In Apostelgeschichte 9, 26 bis 28 lesen wir, wie in der Gemeinde in Jerusalem damals eine große Angst herrschte. Was war passiert? Die Bekehrung des Paulus war bekannt geworden. Und nun hieß es, er ist wieder in Jerusalem und er wollte zur Gemeinde kommen. Und man kann sich vorstellen, helle Aufregung. Der Typ hierher, niemals. Kannst du das verstehen? Ich schon. Erst bringt dieser Kerl die Glaubensgeschwister um, so wie Stephanus, und dann will er in die Gemeinde kommen. Da ist doch bestimmt ein Trick dabei. Das ist doch bestimmt der reißende Wolf im Schafspelz. So jedenfalls haben damals die meisten gedacht. Barnabas dagegen, er setzt sich für Paulus ein. Barnabas hat Paulus vergeben und er ist bereit, ihm neu einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und was sich in der Bibel so einfach liest, das ist in Wirklichkeit eine gewaltige Sache. Nun sitzt du vielleicht da und denkst, was? Vergeben, das ist doch für Christen normal, oder? Natürlich. Vergeben, all die Dinge, die mir negativ passieren, an Jesus abgeben, das sollte für Christen normal sein. Aber die Praxis zeigt, dass es eben nicht normal ist. Und darum die Frage, würdest du etwa dem Mörder deines Freundes, dem Mörder deiner Eltern, deiner Kinder, wem auch immer, würdest du dem verzeihen? Würdest du so jemanden hier in der Gemeinde willkommen heißen? Und würdest du dich für ihn bei anderen einsetzen? Liebe Gemeinde, Christsein bedeutet so unendlich viel mehr als nur schöne Lieder singen, zusammen Mittagessen und sich wohlfühlen. Christsein heißt, Jesus nachfolgen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Barnabas kann vergeben. Warum? Weil er Jesus nachfolgt und weil er Jesu Worte nicht nur im Kopf hat, sondern im Herzen. Und Barnabas kann neu vertrauen. Er vertraut nicht auf Paulus, sondern er vertraut auf den lebendigen Gott, dass der gerade den benutzen kann, um sein Reich zu bauen. Und darum, ohne Vertrauensvorschuss ist Gemeindebau unmöglich. Geht nicht. Wenn ich meinen Mitarbeitern nichts zutraue, dann werden die irgendwann resignieren. Jawohl, Vertrauen kann enttäuscht werden und wird vielleicht auch immer wieder enttäuscht werden. Was man sich von Menschen erhofft, das ist nicht eingetreten. Menschen, in die man viel investiert hat, die gehen plötzlich ihre eigenen Wege. Ja, irgendwann verachten sie dich vielleicht, weil du ihnen nicht mehr fromm genug bist. Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit von einem Bruder gehört, der als Alkoholiker in einer aufblühenden Gemeinde zum Glauben kam. Er wurde frei vom Alkohol durch seine Bekehrung zu Jesus. Und auch ich habe mich damals, als ich in dieser Gemeinde Praktikum gemacht habe, sehr für ihn eingesetzt. Später habe ich dann erfahren, dass ihm die Gemeinde nicht mehr fromm genug war. In einer Zeit, in der diese Gemeinde fast jede Hand brauchte, da hat er nicht ein einziges Mal mitgeholfen. Und dafür hat er, weil er irgendeine besondere Erfahrung gemacht hat, der Gemeindeleitung vorgeworfen, dass sie den Glauben noch nicht so richtig verstanden haben. Er hatte die Wahrheit gefunden. Und jeder, der seine Erfahrung nicht nachvollziehen konnte, dem fehlte dann noch das Entscheidende. In solchen Situationen, da könnte man weinen. Aber, liebe Freunde, alles das und noch viel mehr ist möglich, wenn man Menschen vertraut und in sie investiert. Und wenn du selber in solchen Situationen überleben willst, dann schau nicht auf Menschen, sondern schau auf Jesus. Ihm musst du vertrauen. Menschen werden dich immer enttäuschen. Jesus Christus enttäuscht dich nie. Warum? Weil Jesus nicht täuschen kann. Und weil er nicht täuschen kann, kann er auch nicht enttäuschen. Barnabas, er vertraut auf Jesus. Und darum kann er auf Menschen zugehen Und darum kann er vergeben und darum kann er auch wieder neu vertrauen. Das dritte Merkmal seiner Person: Barnabas ist voll Heiligen Geistes. Barnabas ist voll Heiligen Geistes. Woran merkt man das? Das erste: er kann sich von Herzen freuen über die Gnade Gottes. Er kann sich von Herzen freuen über die Gnade Gottes. Durch die Steinigung des Stephanus war in Jerusalem eine große Christenverfolgung ausgelöst worden. Und viele der Gläubigen wurden in alle Winde zerstreut. Ihr habt es ja schon gelesen, eine harte, traurige Sache. Aber auch hieran sehen wir genau, wie Gott solche Situationen gebraucht, auch schwere Situationen benutzt, um sein Evangelium weiter voranzubringen. Die verfolgten Christen kamen nach Antiochien. Und dort predigten sie nach kurzer Zeit nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden. Sie predigten den Griechen das Evangelium von Jesus. Und eine Gemeinde entsteht. Habt ihr gelesen in Apostelgeschichte 11. Und dies wird nun in Jerusalem bekannt. Heiden sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und daraufhin wird Barnabas von der Muttergemeinde in Jerusalem nach Antiochien geschickt. Er soll prüfen, ob dort in der Gemeinde, die fast nur aus Heiden besteht, ob da auch alles im richtigen Sinne zugeht. Heiden kommen zum Glauben an Jesus. Das war neu. Und da heißt es aufpassen. Und als Barnabas dorthin kommt, nach Antiochien, da kann er sich freuen. Er kann sich von Herzen freuen über das, was Gottes Geist dort in Antiochien bewirkt hat, was dort entstanden ist. Und nicht nur kann er sich freuen, sondern er packt auch gleich mit an. Er ermuntert die neuen Geschwister von ganzem Herzen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und er bringt sich auch hier fern von der Heimat ganz in diese Gemeinde ein. Er gibt alles für die Sache des Herrn. Wir lesen überhaupt nichts davon in der Apostelgeschichte, dass er nun versucht hat, Jerusalemer Sitten und Gebräuche da einzuführen. Er ist nicht kritisch distanziert, so mal sehen, was hier alles schief läuft, dann werde ich denen mal sagen, wo es lang geht. Auch das habe ich alles schon erlebt und erlebe es teilweise bis heute. Menschen stehen in kritischer Distanz zur Gemeinde und man hat den Eindruck, sie warten nur darauf, dass jemand einen Fehler macht, wo sie einhaken können. Barnabas wird beschrieben als Mann voll Heiligen Geistes. Gott konnte ihn gebrauchen. Da war nichts in seinem Leben, was den Willen Gottes, das Wirken Gottes blockiert hat. Er freut sich von Herzen über das, was Gott tut. Ja, mehr noch, er holt Paulus jetzt in die Gemeinde dort nach Antiochien. Und daran merkt man, Barnabas ist bescheiden. Er weiß, die Gemeinde hier, die braucht jetzt einen guten Lehrer. Und das kann Paulus viel besser wie ich. Barnabas glaubt nicht, dass er selber alles am besten kann. Er holt Paulus zum Nutzen in die Gemeinde. Auch wenn er ahnt, dieser Paulus, der wird vermutlich mal viel größer und berühmter wie ich. Sie lehren beide die Gemeinde über ein Jahr lang. Das war damals eine unwahrscheinlich lange Zeit. Und so wurde man auf die Christen aufmerksam und hier hat man die Jünger Jesu das erste Mal auch überhaupt Christen genannt. Barnabas Einsatz und seine Bescheidenheit helfen dazu, dass diese Gemeinde in Antiochien wachsen kann. Und Gott segnet seinen Dienst. Während Paulus viel stärker auf die Lehre schaut, achtet Barnabas auf die Menschen. Und das gehört mit dazu, dass er voll Heiligen Geistes ist. Er hat nämlich einen zweiten Blick für Mitarbeiter. Barnabas hat einen zweiten Blick für Mitarbeiter. Seine Einsicht und seine Weitsicht, geschenkt durch den Heiligen Geist, zeigen sich gerade auf diesem Gebiet. Er hat einen zweiten Blick für Mitarbeiter. Was meine ich damit? Nun, Paulus und Barnabas, ihr habt das gelesen, hatten auf der ersten Missionsreise einen Gefährten mitgenommen, Johannes Markus, nachzulesen in Apostelgeschichte 13, Vers 7. Der hatte sich dann aber bald darauf wieder von ihnen getrennt und war wieder zurückgegangen zu Mami nach Jerusalem. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Und man vermutet aus den späteren Reaktionen von Paulus, dass ihm dieser Missionseinsatz zu schwer geworden ist. Vielleicht hat er Heimweh gehabt, vielleicht hat er Mamas Geisburger Marsch vermisst, ich weiß es nicht. Und was jetzt? Paulus hat gesagt, den nehme ich nicht mehr mit. Der blockiert mir nur meinen ganzen Dienst. Verständlich, nicht wahr? Einer, der im Dienst versagt hat, den kann man nicht mehr brauchen. Ein Mitarbeiter, der versagt hat, der ist nicht mehr einsetzbar, oder? Ich habe mal diesen Satz gehört in einem Gremium. Einer, der so versagt hat, der hat die Dienstgnade verloren. Ich wusste zwar nicht, was das war, aber so habe ich das damals gehört. Und so klingt es auch aus der scharfen Reaktion von Paulus. Ein Mitarbeiter, der versagt, ist nicht mehr zu gebrauchen. Nun, viele Mitarbeiter sind tatsächlich nach dem Versagen im Dienst irgendwo auf einem Abstellgleis verschwunden. Barnabas lässt sich davon nicht beeindrucken. Er schaut ein zweites Mal ganz genau hin. Und er trennt sich dann nach einer, so steht's wörtlich in der Bibel, Erbitterung. Nach einer Erbitterung trennt er sich von Paulus und geht mit Johannes Markus nach Zypern. Und hier sehen wir ein Stück weit auch die menschliche Seite des großen Paulus. Paulus lebt sehr stark ziel- und erfolgsorientiert. Und da hat ein Versager wie Johannes Markus keinen Platz. Und viele große und gewaltige Reichsgottesmänner waren nicht immer die besten Seelsorger. Bei ihnen zählte oft nur der Erfolg. Und wer schwach war, der blieb auf der Strecke. Und Barnabas geht da nicht mit. Barnabas trennt sich von Paulus. Und er gibt einen großen und erfolgreichen Dienst auf, um die Aufgabe an einem Menschen zu erfüllen. Er schult diesen Johannes Markus auf ihrer gemeinsamen Reise durch Zypern. Und interessant, Jahre später zollt ihm, ja so auf Umwegen, indirekt der große Paulus Anerkennung für seine Geduld und für sein Verständnis mit den Schwachen. Paulus schreibt nämlich an Timotheus, 2. Timotheus 4, Kapitel 4, Vers 11, bring Markus mit. Er ist mir nützlich zum Dienst. Aha. Und an die Kolosser schreibt Paulus in seinem Gruß, dass sie diesen Johannes Markus aufnehmen sollen. Jetzt kann ihn sogar der große Paulus gebrauchen. Dieser Johannes Markus ist dann noch einige Jahre später mit Petrus unterwegs gewesen. Und die frühe Gemeinde sieht in ihm den Markus, der von Petrus das Markus-Evangelium diktiert bekommen hat. Ein nützlicher Mitarbeiter. Ein Mann, der anfangs mitgetragen werden musste. Und der von Barnabas auch mitgetragen wurde. Dieser Markus war später ein nützlicher Diener Jesu Christi. Barnabas lehrt uns, Menschen nie zu schnell als unqualifiziert und als schwach abzustempeln. Barnabas lehrt uns, Zeit und Kraft in Menschen zu investieren. In Menschen, die vielleicht schwach sein mögen, die Fehler machen, aber die von Herzen Jesus nachfolgen wollen. Und das vierte Wesensmerkmal von Barnabas: Barnabas geht seinen Weg in der Nachfolge. Barnabas geht seinen Weg in der Nachfolge. Er ist eher ein zurückhaltender Typ. Barnabas ist nicht der große Wortführer, sondern er hält sich eher lieber ein bisschen im Hintergrund. Und deshalb wird er sogar einmal für den griechischen Gott Zeus gehalten. Lukas berichtet uns in Apostelgeschichte 14, 12 bis 15 davon. In Lystra nannten sie den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes, weil Paulus das Wort führte. Also, Barnabas hielt sich zurück. Er war keine Paulus-Kopie, sondern er setzte seine Gaben ein, da wo sie gebraucht wurden. Und das kann für jeden von uns ein Vorbild sein. Das heißt nämlich für mich, steh zu deinen Grenzen. Steh zu deinen Grenzen und versuch nicht, irgendjemanden zu kopieren. Probier das nicht. Der andere hat vielleicht ganz andere Gaben und Fähigkeiten wie du. Und darum geh du deinen Weg mit dem Herrn Jesus und versuch nicht, den Weg eines anderen zu gehen. Barnabas war kein Mini-Paulus, sondern er war ein Missionar ganz eigener Prägung. Er war ein Original. Und das war gut. Dabei war Barnabas beileibe nicht vollkommen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Natürlich nicht. Wie sollte Barnabas auch vollkommen sein? Seine zurückhaltende Art brachte ihn mindestens einmal dazu zu heucheln. Zumindest ist es so in der Bibel berichtet. Paulus schreibt darüber im Galaterbrief im 2. Kapitel. Natürlich war Barnabas der festen Überzeugung, dass die Gnade Gottes im Evangelium von Jesus Christus alleine ausreicht, um Sünder zu retten. Das war seine feste Überzeugung und dafür hat er gelebt. Er war ja damals von Jerusalem ausgesandt geworden, um das zu überprüfen, ob das auch in Antiochien so der Fall sei. Und er hatte gesehen, dass auch die Heiden völlig ohne Beschneidung den Heiligen Geist empfangen haben. Und trotzdem distanzierte er sich nun von Geschwistern, die nicht als Juden beschnitten wurden. Und interessant, er tat das, nachdem Petrus das Gleiche gemacht hatte. Und er tat das aus Angst vor dem Urteil gesetzlicher Judenchristen. Und ihr seht, auch ein Mann wie Barnabas macht Fehler. Auch ein Mann wie Barnabas unterscheidet sich darin nicht von dir und von mir und von Petrus und von allen Gestalten, die uns in der Bibel berichtet werden. Und darum ist die Heilige Schrift für mich auch so glaubwürdig, weil sie eben um ihre Helden keinen Heiligenschein baut. Die Bibel beschreibt ihre Helden mit allen Schwächen und Fehlern, so wie sie sind. Und deshalb sollten wir eben auch aus schwachen Menschen keine Supermänner oder Superfrauen machen. Die katholische Kirche verehrt ja berühmte Heilige, baut ihnen Statuen und Podeste. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Evangelischen tun das genauso, nur ein bisschen anders. Wir stellen Männer wie Petrus, Paulus, Hudson, Taylor, Spurgeon und andere so hin, als seien sie perfekt gewesen. Und damit setzen wir uns selbst und andere dann unter Druck. Und das hat bei mir dazu geführt, liebe Freunde, dass ich nur noch sehr selten Lebensgeschichten lese. Wisst ihr warum? Weil ich in vielen Lebensgeschichten genau diese menschliche Seite vermisse. Da werden mir Christen gegenübergestellt, die konnte scheinbar überhaupt nichts anfechten. Da ging alles glatt. Liebe Gemeinde, das ist unehrlich. Und wenn euch irgendjemand versucht, Druck zu machen, dann fragt einfach mal nach, Junge, wie ist das bei dir? Nein, Barnabas war kein unfehlbarer Missionar. Der einzig unfehlbare Missionar der Zeit- und Weltgeschichte war unser Herr Jesus Christus. Barnabas hatte seine Fehler und Schwächen und so verletzte er in Antiochien auch die Bruderliebe, indem er geheuchelt hat. Und das ist bei uns Menschen immer so, merkt euch das. Was einerseits unsere große Stärke ist, ist andererseits meistens auch unsere große Schwäche. Und je größer die Stärke, desto größer meistens auch die Schwäche. Barnabas war eher ein zurückhaltender, sanftmütiger Mensch und darum stand er in der Gefahr zu heucheln. Er stand in der Gefahr, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Bei Paulus war es umgekehrt. Der war ein kämpferischer Typ. Wo der gehobelt hat, da fielen Späne. Und ja, so ein Span wäre eben fast auch Johannes Markus gewesen, der dann fast verbrannt wäre. Aber an dieser Begebenheit zeigt sich eben auch, dass Barnabas trotz seiner Zurückhaltung ein Typ war, der zu kämpfen verstand. Er kämpfte für seine Überzeugung. Seine Zurückhaltung ging nicht bis zur Selbstaufgabe. Barnabas ist bereit, für die Wahrheit zu streiten. Die Wahrheit, die in dem Fall lautet, Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesus ist nicht gestorben, damit aus uns allen strahlende Superfrauen und strahlende Supermänner werden. Und jeder, der nur noch glimmt, der wird dann ausgetreten wie eine abgerauchte Zigarette. Jesus hat gesagt, dass er die mühseligen und Beladenen erquicken möchte. Und das hat er nicht zu Ungläubigen gesagt, sondern zu den frommen Leuten seiner Zeit. Zu denen, die in der Gefahr standen, mit ihrem Druck sich selber und andere kaputt zu machen. Und für diese Wahrheit hat Barnabas selbst mit dem großen Paulus gestritten. Barnabas zeigt uns, es lohnt sich, auch um die Wahrheit zu streiten, wenn es denn mit geistlichen Mitteln passiert. Niemand ist vollkommen und darum gibt es eben auch in der Nachfolge manchmal Kampf und Streit um den rechten Weg. Und das ist so lange kein Problem, solange ich weiß, dass eben nicht nur der andere Fehler macht, sondern ich auch. Barnabas, ein Missionar der ersten Stunde. Und darum können wir einiges von ihm lernen. Barnabas macht ganze Sache mit Jesus. Er gibt Jesus nicht ein wenig von seinem Leben, nein, er gibt alles für Jesus hin. Und Barnabas nimmt die Nachfolge ernst. Er ist bereit zu gehen. Gott ruft ihn und er gehorcht. Und Barnabas kann vergeben und neu vertrauen. Selbst seinem schlimmsten Feind reicht er die Hand, als er merkt, Gott hat mit ihm gesprochen. Saulus hat sich bekehrt. Und Barnabas ist ein Jünger voll Heiligen Geistes. Er freut sich über die Gnade Gottes, auch wenn sie nicht durch ihn gewirkt wurde. Und auch wenn Gott neue Wege geht, kann sich Barnabas darüber freuen. Und er holt Paulus in die Gemeinde. Er weiß, diese Gemeinde braucht jetzt jemanden wie ihn. Und er hat einen zweiten Blick für Mitarbeiter. Barnabas ist ein Seelsorger, ein Sohn des Trostes und der Prophetie. Er sieht im Voraus, aus diesem jungen Mann kann noch was werden. Und so geht Barnabas seinen Weg in der Nachfolge Jesu. Er ist eher ein zurückhaltender Typ. Er ist keine Pauluskopie. Sein Weg ist auch nicht immer kerzengerade durch. Er ist nicht vollkommen, auch gegen einen Mann wie Paulus. Aber er ist auch nicht bereit, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Er kämpft für seine Überzeugung. Liebe Geschwister, der Sinn einer Lebensbildpredigt ist nun nicht der, nach Hause zu gehen und zu sagen, so, ich will auch so ein Typ werden wie Barnabas. Und dann strengst du dich an und dann rackerst du und dann kämpfst du und dann wirst du enttäuscht. Du wirst kein Barnabas. Aber du kannst von Barnabas lernen. Du kannst von ihm lernen, eine Missionarin oder ein Missionar Jesu zu werden. Du kannst dich an Barnabas orientieren. Oder an Paulus, an Johannes, an Petrus, Maria oder an wem auch immer der Menschen aus der Heiligen Schrift. Darum lesen wir ja die Bibel. Aber versuch nicht, die Leute zu kopieren. Du bist du. Das ist der Clou. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Und darum, wenn Gott dir gezeigt hat oder dir zeigt, da muss sich in deinem Leben noch einiges ändern. Dann geh zu ihm in die Schule. Geh zu Jesus in die Schule, lass dich von ihm verändern. Und bei allen Schwierigkeiten oder auch wenn andere Leute dir sagen, das ist ein Umweg, geh deinen Weg mit Jesus. Bleib nahe bei ihm. Auch wenn nicht alles sofort klappt, gib nicht auf. Ich will dir Mut machen, bleib dran. Bleib bei Jesus. Das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir bei ihm bleiben. Warum? Jesus hat dich geschaffen. Und darum kannst du nur bei Jesus das werden, was du vor ihm längst bist und was du in deinem Leben werden sollst. Eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir immer wieder für mich selber, von ganzem Herzen. Heute und vor allem morgen im Alltag. Der Herr segne uns. Amen.